Willkommen zurück bei 1820, dem Abendjournal, jeden Werktag live bei Kontrafunk. Unabhängige Medien stehen zunehmend vor Problemen, die wenig mit Journalismus und viel mit technischer Infrastruktur zu tun haben. Die Nachdenkseiten verloren überraschend die Zusammenarbeit mit ihrem bisherigen Dienstleister für Spenden- und Mitgliederverwaltung. Kritiker sprechen von einer neuen Form des Deplatformings durch private Unternehmen. Über die Hintergründe, Folgen und die Bedeutung für die Medienfreiheit spreche ich jetzt mit dem Chefredakteur der Nachdenkseiten, Herrn Jens Berger. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Berger, was genau ist Ihnen widerfahren? Was ist passiert und wann haben die Nachdenkseiten erstmals von dieser Kündigung erfahren?
Ja, genau. Am 1. März oder in der ersten Märzwoche kamen wir aus heiterem Himmel, bekamen wir eine E-Mail von unserem Projektpartner, unserem Dienstleister Fundraising Box, die seit mehreren Jahren für uns tätig sind und für uns die Spendenverwaltung managen. Also dieses Online-Formular, über das man dann beispielsweise uns monatlich, wöchentlich oder jährlich unterstützen kann. Und die hat uns auf, mit Verweis auf ihre AGB mit der vertraglichen Kündigungsfrist von einem Monat hatten sie sämtliche Verträge mit uns auf einmal angekündigt. Im Schreiben hieß es nur reichlich nebulös, das sei aufgrund einer Empfehlung ihres Ethikbeirats geschehen, und das hat uns natürlich ziemlich hart getroffen.
Das ist interessant, wer heutzutage alles einen Ethikbeirat hat. Ob die Frau Alena Büchs beteiligt war, wissen wir wahrscheinlich nicht. Ich sage jetzt mal dazu, wir versuchen stets sauber journalistisch zu arbeiten, und normalerweise müsste ja jetzt auch ein Vertreter von Fundraising Box hier bei uns in der Leitung sein und uns erklären, was da passiert ist. Wir haben dort angefragt, haben mehrfach versucht, hier eine Stellungnahme zu bekommen. Die ist bis zu Beginn der Sendung weder per E-Mail noch telefonisch eingetroffen. Sie können sich natürlich immer noch äußern, aber ich sage es mal der Vollständigkeit halber dazu. Vielleicht, wenn Sie uns noch erklären, wie sind Sie dann weiter vorgegangen, nachdem Sie diese dubiose Begründung gehört haben?
Ja, erstmal zum Hintergrund. Das war natürlich für uns ein wirklich existenzbedrohendes Problem, denn man muss sich das so vorstellen, die Nachdenkseiten werden rein von kleinen Spendern finanziert und ein Großteil davon halt über diese wiederkehrenden Abbuchungen, also das sind SEPA-Mandate sind das, die erteilt wurden. Die sind zwar auf uns ausgestellt, aber die wurden halt von Fundraising Box verwaltet, und das ist überhaupt nicht profan, das jetzt auf irgendeinen anderen Anbieter zu übertragen, zumal es in dieser Branche auch ganz, ganz wenige Anbieter gibt, die mit den deutschen Banken zusammenarbeiten, was da ja auch nötig ist. Und ja, da standen wir plötzlich in der Tat so vor dem, vor einer Existenzbedrohung. Wären unsere ganzen SEPA-Mandate weggefallen, wäre unsere laufende Finanzierung weggefallen. Immerhin die Nachdenkseiten, wir haben also 10 Angestellte bei uns, und die Seite finanziert sich natürlich jetzt auch nicht von selbst. Wir haben auch andere Kosten, die getragen werden müssen. Sprich, bei uns ist da die Panik ausgebrochen. So, was tun? Wir hatten uns zunächst juristisch da mal so ein bisschen schlau gemacht, unseren Anwalt konsultiert, der allerdings gleich gesagt hat, wir hätten da so gut wie gar keine Erfolgschance, weil das halt in diesen AGB, die man ja normalerweise auch gar nicht wirklich voll durchliest, und selbst wenn man sie durchliest, nicht immer versteht, da ist in der Tat so ein Passus drin, dass die ohne Angabe von Gründen den Vertrag aufkündigen können mit einer einmonatigen Kündigungsfrist. Was haben wir gemacht? Wir hatten das wirkliche Glück, dass sowohl unser Techniker als auch ein Freund der Nachdenkseiten, der Carsten Weikamp, der uns schon vorher bei Projekten hin und wieder unterstützt hat, und der hatte gerade eben Zeit, uns bei diesem Projekt unter die Arme zu greifen, und die beiden haben dann zusammen eine eigene Schnittstelle und eine eigene Software für uns programmiert, die jetzt am 1. Juni tatsächlich an den Start gegangen ist. An der Stelle möchte ich mich auch sehr herzlich bei unseren Lesern und unseren Förderern bedanken. Also wir haben es wirklich dann auch geschafft, so ein paar SEPA-Mandate vorzuziehen und ein paar halt jetzt nachträglich abzubuchen, sodass insgesamt der Ausfall für uns überschaubar war. Aber wir mussten, es war wirklich jetzt reines Glück, dass wir solche Leute an Bord hatten, die sowas auch können, denn ansonsten wäre die Sache für uns ganz, ganz böse ausgegangen.
Das hört sich natürlich jetzt sehr technisch an, vielleicht kurz zur Erklärung. Diese SEPA-Mandate sind ja im Endeffekt so ähnlich wie ein Abo bei einem herkömmlichen Magazin, wo man sich dazu entschließt, monatlich zu spenden, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und das ist bei all diesen Deep-Banking-Maßnahmen eigentlich der große Hammer, ja? Weil man hat über die Jahre natürlich einen Kundenstock aufgebaut, treue Leser, die sagen, ja, das ist mir jedes Monat einen gewissen Betrag wert, seien das jetzt 10 Euro oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr da fixe Betrag gehabt, ist ja auch ganz, ganz egal. Und wenn einem dann die Bank abdreht oder in ihrem Fall eben die Fundraising-Box, dann fallen all diese Abos von heute auf morgen weg und es ist nie der Fall, dass man all diese Abos bei der nächsten Bank oder beim nächsten Dienstleister wieder mitnehmen kann, nicht wahr?
Genau, das ist auch das eigentliche Problem dieses Debankings. Man mag zwar dann ein neues Konto bei einer anderen Bank finden, mal bei der einen geht es schneller, bei den anderen dauert es ein bisschen länger, aber irgendwie findet man da schon was. Aber genau diese SEPA-Mandate sind das Problem, da die sich jetzt nicht einfach eins zu eins übertragen lassen. Ich weiß, einige alternative Medien, die verzichten ganz auf diese regelmäßig wiederkehrende Form der Förderung, sondern die finanzieren sich halt über Einmalspenden und spontane Spenden. Da ist sicherlich jetzt nicht das große Problem. Bloß wenn man halt so eine Fördermitgliedschaften hat oder wiederkehrende Spenden, ist das wirklich ein Problem. Das war uns übrigens vorher auch gar nicht so bewusst, dass wir uns da wirklich aufs Verderben mit einem externen Dienstleister, den wir auch gar nicht persönlich kennen, von denen abhängig machen. Und warum wir das auch öffentlich gemacht haben und was für uns auch wichtig ist, vor allen Dingen halt auch für unsere Kollegen und für andere öffentlichen Medien, dass die vielleicht nochmal so einen Check machen. Es sind ja jetzt nicht nur Zahlungsdienstleister, genauso abhängig sind viele Medien von technischen Dienstleistern, für die man ganz einfach so schnell keine Alternative findet und von denen man sich wirklich abhängig macht.
War das jetzt eigentlich die erste Debanking-Maßnahme gegen Ihr Unternehmen?
Also vom Debanking selber waren wir vorher nicht betroffen. Was wir hatten, das war der Entzug der Gemeinnützigkeit, der sicherlich auch politisch motiviert war, wo allerdings rechtlich die Lage, dank der politischen Entscheidungen, die dort gefällt wurden, leider für uns auch sehr aussichtslos waren. Zum Glück haben wir es geschafft, dass auch dank unserer Förderer und unserer Spender sehr gut durchzuboxen. Da haben wir halt festgestellt, dass die Leute, die spenden uns auch, ohne dass sie dafür eine Spendenquittung bekommen, die sie dann von der Steuer absetzen können. Das hat alles sehr gut geklappt. Ansonsten sind wir vom Debanking zum Glück bislang noch nie betroffen worden.
Wenn ich mich jetzt mal total unbeliebt machen darf, aber es klingt tatsächlich eine Spur naiv, wenn man sich wirklich als nur in die Hand von so einem Anbieter begibt. Natürlich, darum habe ich das auch abgefragt, ob es vorher schon Probleme gab, weil links und rechts von Ihnen waren die Einschläge ja da. Es sind zahlreiche Medien rausgenommen worden aus ihren Bankverträgen. Manche sind schon bei der fünften Bank mittlerweile. Und natürlich gibt es dann auch Anbieter wie PayPal beispielsweise, die einen kündigen und die teilweise, soweit ich weiß, auch große Summen einbehalten haben und überhaupt nicht auszahlen. Also das kann man dann jahrelang frei klagen. Also was haben Sie eigentlich gelernt aus diesem Vorfall?
Ja, wirklich, also wenn es geht, die maximale Kontrolle darüber auszuüben. Wir haben jetzt, wie gesagt, ein neues Modul dort programmiert und eine neue Software programmiert und wir wollen jetzt auch unsere Förderer, unsere Spender halt dazu treiben, sie davon zu überzeugen, dass sie beispielsweise Förderungen über Kreditkarte, über PayPal davon lieber Abstand nehmen oder Apple Pay, Google Pay, was es alles gibt, weil man hat es wirklich nicht in der eigenen Kontrolle, wie diese Zahlungsdienstleister agieren. Es kann genauso gut passieren, dass wir da morgen auf dem Index stehen und plötzlich Zahlungen, wie Sie gerade eben das schon gesagt haben, einbehalten werden. Daher das Beste ist, ganz über den ganz normalen SEPA-Mandat halt über einen Einzug vom Bankkonto oder noch besser über einen Dauerauftrag auf unser Konto, der dann gegebenermaßen auch geändert werden kann, sollten wir mal, wovon ich allerdings nicht ausgehe, eine neue Bankverbindung benötigen.
Gehen wir nochmal zurück zum Start. Haben Sie irgendeine Vermutung, ob es konkrete Artikel und Themen gegeben hat, welche Sie in diese Lage gebracht haben? Weil Sie haben ja gesagt, es wurde nicht konkret angegeben, aber ist irgendwo was durchgeschwungen, was es sein könnte?
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, wenn man sich die anderen Kunden von Fundraising Box anschaut, das sind allesamt so gemeinnützige Organisationen aus diesem erweiterten NGO-Umfeld. Ja, da hätte man sich dann schon denken können, dass gerade sowas wie die Nachdenkseiten, die ja auch in einigen Punkten eine für diese Organisationen sehr kontroverse Position vertreten, dass die dort nicht gerade sehr beliebt sind. Und ich weiß auch nicht, das haben wir auch nie erfahren, wer dort in diesem ja ominösen Ethikbeirat drinne sitzt. Aber wenn dieser Ethikbeirat halt auch aus diesem NGO-Umfeld stammt, dann kann man sich schon denken, woher da der Wind weht. Und insofern war es in der Tat, wie Sie gerade eben sagten, wohl eher naiv von uns, sich so darauf zu verlassen, dass wir von dieser Seite nie Gegenwind bekommen würden.
Gab es denn irgendwann einmal Druck gegen Sie von außen, also Drohungen, Drohmails? Manchmal kündigen ja gewisse Organisationen das auch an, dass sie jetzt gegen einen vorgehen werden. Also kam da vorher irgendwas oder kam es aus heiterem Himmel?
Ach Gott, wir hatten ja schon immer Ärger mit Leuten halt aus diesem Umfeld, aus diesem Stiftungsumfeld. Was weiß ich, mit der Antonio Amadeus Stiftung beispielsweise, die mir persönlich mal aus komplett wirren Gründen Antisemitismus vorgeworfen hat. Hintergrund war, es war ein kritischer Artikel zu BlackRock, den ich geschrieben habe. Will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Dann gibt es natürlich so einen gewissen Professor aus Trier, der dann für... Gott, wie heißt diese NGO? Ich komme da gar nicht auf den Namen. Irgendeine Grünen-Stiftung ist das, die Nachdenkseiten dann plötzlich ganz böse findet, weil wir angeblich Unwahrheiten über den Ukraine-Krieg schreiben. Das, man kennt es. Und in diesem Umfeld, dort haben wir natürlich Gegenwind bekommen, der allerdings jetzt uns insofern jetzt auch nicht so großartig berührt hat, weil das verbucht man halt auch unter Meinungsfreiheit. Und ich denke mal, wenn ich jetzt als Journalist beispielsweise von einer grünen Stiftung gelobt würde, dann würde ich irgendwas falsch machen. Also das ist vollkommen in Ordnung, dass die uns nicht mögen, hat auch damit gar nichts zu tun. Aber die haben natürlich jetzt auch Einfluss in andere Organisationen, wie beispielsweise dieses Fundraising-Box, wo es dann natürlich ärgerlich wird, wenn die plötzlich uns aktiv bekämpfen.
Herr Berger, wir haben noch eine Minute miteinander. Eine Abschlussfrage. Sollte man sich vom Gesetzgeber etwas wünschen, um als Medienunternehmer besser geschützt zu sein gegen solche Angriffe auf finanzieller Ebene?
Ach, das ist unglaublich schwer für den Gesetzgeber, weil das sind privatwirtschaftliche Verträge sind das, und wenn in den AGB drin steht, dass man die ohne Begründung kündigen kann, dann ist das so, dann müssen wir es auch so akzeptieren. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass Medienbetreiber, dass die sich dieser Gefahr bewusst sind und da halt vorbeugen und wenn es geht, so wenig wie möglich halt aus der eigenen Hand rausgeben, aus der eigenen Kontrolle rausgeben, wie nur eben geht. Nur was man selber kontrolliert, da ist man dann auch sicher.
Die Nachdenkseiten, ein Alternativmedium in Deutschland, sie verloren ihren Dienstleister für Spenden- und Mitgliederverwaltung. Warum das massive Probleme bereitet hat, erklärte uns Chefredakteur Jens Berger. Vielen Dank.
Gern geschehen.